So, okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt diese Phase abgeschlossen und genau, die Figur kommt zurück in den Kasten. Die brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ne? Und diese Karte hier, die nehme ich jetzt. Warte,
Ja,
da steht drauf, zerreißen.
nee, aber da würde ich doch noch mal, also
Nee, nee, also. Siehst du? Zwei schöne Hälften.
aber du hast die Karte jetzt zerrissen.
Ja,
Wir
steht
können
da
das
drauf.
jetzt aber nie wieder so machen und
Ja, ist halt Legacy, ne?
da
Muss
muss
man
ich mich erstmal
mitleben.
noch dran gewöhnen.
Kriegen wir schon hin. Hallo Matze,
Hi Michel,
auf ein neues.
auf ein neues,
Ja,
ja.
aufmerksamen ZuhörerInnen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass letzten Sonntag irgendwie keine Folge erschienen ist.
Ja, wir haben das Schicksal gehabt, was irgendwie fast jeder mal hatte, der irgendwie eine
Ja.
Aufnahme gemacht hat, egal ob Video oder Audio. Irgendwie das Ding hat nicht richtig aufgenommen. Es war
Genau.
keine Datei da.
Ja, voll seltsam. Also ich habe das Ding reingeschoben, habe gedacht so, hast du die falsche Karte? Ich habe ja noch eine andere Karte mit
Ja.
Ersatzkarte dabei. Da geguckt, nee, da waren noch ältere Aufnahmen drauf, aber auf der Karte, die ich reingeschoben habe, da war unsere letzte, also die davor und die vorletzte quasi, die Aufnahme, die waren da noch drauf, ne?
Ja,
Aber die vom, also die wir jetzt quasi wiederholen, die war weg.
ja.
Komplett.
Du, keine Ahnung. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Ich genieße die Zeit mit dir beim
Ja,
Aufnehmen.
heute mal eine andere Location.
Ja,
Du
wir
kannst.
sind hier ins Kinderzimmer ausgewandert bei
Ja,
euch.
genau. Jetzt sind wir heute mal bei uns,
Ich bin
ja.
mich mal gespannt, wie die Tonqualität nachher sein wird.
Ja, das ist anders. Hier stehen die Dinge, die Möbel anders, genau. Vielleicht schluckt der Teppich ein bisschen was. Ist er nicht herrlich? Schön rosa?
Schön rosa, ja.
Ja, ne?
Ich muss mich auch zusammenreißen, dass ich nicht hier von dem Hochbett die Rutsche mal runterrutsche.
Ja, genau. Aber so ist das.
Na?
Genau. Das wird dann eines Tages mal Kult haben, hier die
Die
Kinderzimmeraufnahmen.
Kinderzimmer, genau. Gespräche aus dem
Ja,
Kinderzimmer.
genau.
Na?
Ja, ach, viele Dinge, die so passieren über die Zeit. Unser erstes Brot und Spiele dieses Jahr hatten wir richtig.
Ja,
Wow.
Mann, was war das surreal?
Ja.
Also, für
Surreal,
alle,
gut, muss man dazu sagen. Ne?
definitiv,
65
definitiv.
Leute haben wir gezählt, ne?
Nee, es waren
Und
mehr.
dann sogar
Es war,
mehr? Krass.
ja, es ist.
Stimmt, wir hatten alleine 45 Schnelltests, ne?
Genau,
Boah,
also,
krass.
bevor hier Unkenrufe kommen, wir haben das 2G Plus angewandt.
Ja.
Das heißt, jeder wurde vor Ort wirklich mit einem Schnelltest von uns getestet. Wir haben nur Leute, die quasi bei einer Teststation vorher waren, so reingelassen. Impfausweis wurde vorgewiesen
Genau.
und auch gecheckt. Na?
Kopfpass Check-App ist unser neuer Freund geworden.
Ja.
Wir haben sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen. Also, dass tatsächlich Leute gesagt haben, sie wären nicht gekommen, wenn das Plus nicht mit hinten dran gewesen wäre. Das hat halt bei vielen für viel Sicherheit gesorgt. Und also oben im Saal war auch der Abstand gut. Also, es haben sich
Ja.
tatsächlich, also die Tische waren wirklich so schön in die Ecken gerückt. Und groß genug, dass man da auch am Tisch noch Abstand voneinander halten konnte
Ja.
jeweils. Und unten im Café hat sich's auch nicht gestaut. Ne? Also es war gut.
Nee, es war gut. Es war eine tolle Stimmung, auch
Ja.
wenn viele, so wie ich jetzt auch zum Beispiel sagen, irgendwie ist das total surreal und irgendwie ist das total merkwürdig.
Ja.
Und manche haben sich dann auch ein bisschen eher zurückgezogen. Also alles Dinge, die ich 100% verstehen kann. Ja, war toll. Also es war
Ja.
wirklich, wirklich toll. Ich war hundskaputt, weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt war. Also es ist ja auch, es macht ja was mit dir, wenn du so
Absolut.
lange nicht so viele Menschen um dich herum hattest und auf einmal, na, also ich habe mich eigentlich so ein bisschen wie so ein junger, verspielter Hund gefühlt, der dann
Ja.
überall irgendwo mal hin wollte und mal Hallo
Genau.
sagen wollte und
Ja,
gucken musste.
der soziale Akku ist halt ein bisschen kleiner geworden, könnte man sagen, ne? Also
Ja.
man hält irgendwie weniger aus. Aber dafür ist er gut aufgefüllt worden an dem Wochenende bei mir. Ich fand das sehr herzlich und warm, wie wir von unseren
Ja.
BesucherInnen da empfangen wurden und strahlende Gesichter zu sehen. Das hat so ein leichtes Herzschmerzgefühl bei mir ausgelöst, weil ich halt gemerkt habe, wie sehr ich das vermisst habe. Dass mir das echt gefehlt hat und dass ich mich sehr gefreut habe, diesen verrückten Haufen endlich mal wiederzusehen.
Ja. Ja, sehe ich absolut ähnlich.
Wir hatten sogar neue Besucher in da.
Wir hatten total cool. Wir hatten einige neue dabei.
Ja.
Die haben sich aber auch sehr gut integriert oder integrieren lassen.
Genau.
Ich weiß noch, der eine, der war dann freudig dabei, der Lasse, den du ja auch kennst, ne?
Genau.
Den habe ich ja dann quasi gleich in das DCC reingeschmissen.
Ach ja, super. Ne? Ja, genau, passt.
Also der war keine 10 Minuten da, der wurde einmal rumgeführt und seit hier, mit denen kannst du spielen.
Ja. Ja, wir hatten sogar noch eine Geburtstagsfeier dann bei uns.
Ja, ne? Stimmt. Genau. Moko hat ja quasi dann das noch so integriert und...
Auch total cool.
Ja.
Also das war einfach, glaube ich, eine Möglichkeit für viele, endlich mal wieder ein bisschen was wie Normalität zu erleben. Und das aber trotzdem bei maximal möglicher Sicherheit. Mhm. Braunschweig hat ja kurz vorher auf tatsächlich 2G als verpflichtend für Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen angepasst, ne? Also die Richtlinie angepasst.
Und völlig richtig, ja.
Völlig richtig. Wir gehen da auch gerne nochmal einen Schritt weiter mit dem Plus. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass das den meisten Leuten auch ganz lieb so war. Also von daher passte das auch.
Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, wir haben für Dezember eine Veranstaltung angekündigt.
Ja, am 18.12. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese pandemische Lage jetzt entwickeln würde. Es kann auch sein, dass wir dann in einem kompletten Lockdown sind, ne? Also in so einem Fall, Fall geht es natürlich nicht. Ne? Ich bin mir aber auch, also das ist verunsichert mich so ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, genau.
Also,
und durch diese Verunsicherung wird mir so ein bisschen die Vorfreude genommen.
Ja.
Geht ja
auch mit dem Weihnachtsfest vielen so, denke ich mal, dass viele gar nicht wissen, können sie jetzt Weihnachten mit ihrer Familie feiern oder nicht.
Ja.
Das ist ja alles noch, steht ja alles noch weit in den Sternen und wir werden sehen. Wir wollen aber jetzt auch gar nicht die Stimmung, glaube ich, so schlecht werden lassen. Denn eigentlich geht es mir gut.
Ja.
vor allen Dingen, weil jetzt, oh Mann, jetzt muss ich mich ja anpassen. Gar nicht, ich habe nicht 30, ich habe 4 Folgen vom Wheel of Time geguckt.
4 Folgen, ja. Die ersten 3 kamen ja, glaube ich, gleich auf einen Schlag raus. Ja, und jetzt jeden Freitag. Und
ja, genau, an dem Freitag, an dem wir eigentlich die Folge das letzte Mal aufgenommen haben. Jetzt kommt sie jeden Freitag, genau.
Ja.
Ja, Rafe Judkins und sein Team haben ein großartiges Feuerwerk abgeliefert. Ich bin mir aber auch sicher, dass es viele Hardcore-Fans der Bücher geben wird, die viele Sachen nicht mögen.
Ja, ich habe nur im Vorfeld mitgekriegt, dass einige Rollen nicht 100% authentisch, sagen wir mal, besetzt wurden, wie es vielleicht in den Büchern ursprünglich rüberkam. Das heißt, es wurden Rollen mit People of Color zum Beispiel besetzt, die vielleicht im Buch nicht eindeutig so hervorgegangen sind.
Ja, wobei man das aber auch so rauslesen kann, tatsächlich. Und die Hintergrundgeschichte der Welt, des Wheel of Time, das auch hergibt.
Genau, es ist ja eigentlich eine sehr bunte Welt.
Genau,
oder durchmischte Welt, wie man
durchmischte
das
jetzt... Welt. Ne? Es ist ja im Prinzip eine, ich sag mal, post-apokalyptische Welt, ja. 3000 Jahre nach dem Zerbrechen der Welt. Mhm. Und das war ja vor 3000 Jahren das Zeitalter der Wunder. In den Büchern wird dann von Dingen geredet, die wie Flugzeuge wirken, Wolkenkratzer und so, also im Grunde genommen eine moderne Welt, was man auch in der Serie in so einem schönen Landschaftsbild sehen kann. Da siehst du dann so lange Felsnadeln, in Anführungsstrichen, so bewachsene Felsnadeln und dann kann man teilweise durchgucken.
Okay.
So wie so stockwerkmäßig.
Ja.
Und das sieht halt aus, als wäre da so eine uralte Stadt überwachsen.
Ja, so ein paar Meter Staub, Dreck und weiß der Geier was.
Genau.
Und dann hast du noch die eigentliche frühere Spitze.
Hauptkritikpunkt, den viele Buchfans angemerkt haben, ist, dass die Hauptfiguren älter gemacht wurden. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Ich finde das super, weil das Ziel der Showrunner halt war, dass diese Serie keinen Young Adult Vibe bekommt. Es ist halt keine Young Adult Series. Was vielen halt nicht so gefällt, ist, dass sehr explizit Gewalt gezeigt wird in der Serie, was von Robert Jordan eher umschrieben oder halt sozusagen so in so einem Seitenkommentar erwähnt wurde. Ne? Also Robert Jordan neigt eher dazu, die Reaktion der Zuschauer oder der Beobachter der Gewalt zu beschreiben, als die Gewalt an sich.
Okay.
Na, also er beschreibt jetzt nicht, wie, keine Ahnung, und die Klinge kam aus dem Hals um 10 cm da raus, Blut spritzte überall hin, sondern es ist dann eher so, Charakter XY riss die Augen auf und musste sich erstmal übergeben. So.
Ja.
Also, ne, also es wird
er hat, sozusagen. Er hat für eigenes Kopfkino Platz gelassen.
Er hat für eigenes Kopfkino Platz gelassen und hat halt nicht explizit die Gewalt beschrieben in vielen Teilen.
Das Problem ist, ich wüsste nicht, wie man diese Art der Beschreibung in einem Film wirklich machen könnte, ohne da jetzt, dass das ständig aufstößt. Also,
ja, klar.
Ne?
Ja, gibt's ja in vielen Filmen tatsächlich, dass du dann gar nicht die Gewalt siehst, sondern halt die Reaktion derjenigen, die Gewalt wahrnehmen. Ne? Also dass du das dann.
Ja, aber das fehlt dann, also wenn du eine dreckige Welt hast, dann fehlt natürlich irgendwann. Ich habe da jetzt ganz, ganz kurzer Seitenhieb, ich habe auf Netflix Cowboy Bebop gesehen. Die haben eine Realverfilmung oder eine Realserie dem eigentlichen Anime gemacht. Ich fand den Anime ganz cool. Ist ja echt ein kultiger Charakter.
Ich mochte das total gerne.
Ne? Und habe mir das jetzt angeguckt. Ich finde, die haben das gut aufgenommen.
Ja.
Also die Atmosphäre kommt gut rüber. Es wird unheimlich viel rumgeballert und gemacht und getan. Sehr viele Martial Arts Einlagen, alles gut choreografiert, super gut. Ne?
Ja.
Und es werden auch einfach Leute einfach mal so erschossen. Punkt.
Ja.
Aber ohne dass du die Gewaltorgie hast.
Muss ja auch nicht sein.
Nee, muss auch nicht sein. Also und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Aber es hat mich am Anfang gestört, dass ohne Ende geballert wird und du halt so nahezu nirgends irgendwie das Blut spritzen siehst. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie brauche, aber irgendwo es fehlt was. Aber das dauerte eine Folge und dann war mir das egal, dann gehörte das dazu. Es ist auch völlig in Ordnung.
Ja. Ne? Genau, um aufs Rad der Zeit, Wheel of Time, Amazon-Serie zurückzukommen. Die Serie an sich ist gut. Also ich mag die sehr. Ich finde, sie haben auch einige Charaktere in ihren Grundzügen aus dem Buch sehr, sehr gut getroffen. Tatsächlich Nynaeve Almira, die Dorfheilerin, die ja so ein bisschen älter ist als die anderen Hauptcharaktere aus dem Dorf, die ist wunderbar, die ist, also es gibt so eine, kurzer Spoiler, es gibt eine Szene, da ist sie, ich sag mal, außer Gefecht gesetzt, also sie ist nicht in der Lage, irgendwem irgendwie irgendwas zu tun, ja. Und eine andere Person sagt, du kannst doch jetzt hier nicht irgendwie irgendwelche Versprechen machen, hier Gewalt anzuwenden. Und dann sagt sie quasi, das ist kein Versprechen, das ist eine Drohung. Das ist halt großartig, weil die ist halt so, ne? Sie ist halt gewohnt, Leute quasi notfalls mit einem Knüppel über dem Kopf zu dem zu bringen, was sie machen sollen.
Ja.
Um das Richtige zu machen, um das Dorf zu schützen und so weiter.
Ja.
Und sie hat halt so eine innere Wut. Und die wird von Zoe Robbins als Schauspielerin richtig großartig porträtiert. Auch die Beziehung zu den anderen Charakteren, das Misstrauen von Nynaeve gegenüber der Zauberin, der Aes Sedai Moraine, die am Anfang auftaucht. Und was will diese Frau? Warum holt die hier die jungen Leute aus dem Dorf? Und ich muss meine Leute beschützen. Und so dieses unbedingte, ich muss meine Leute beschützen.
Ja.
Und das ist großartig porträtiert. Auch die anderen Charaktere, Matt, Corson, es geht alles viel schneller als in den Büchern. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, 14 Bände, mit teilweise über 1000 Seiten jeweils, lassen sich auch nicht anders verfilmen. Du musst viel kürzen, du musst viel raffen und zusammenfassen.
Ja, wobei ich da auch sagen muss, eine Beschreibung in einem Buch von zum Beispiel einer Szenerie, einer Stadt oder wie auch immer, die kannst du in einem Film, einer Serie mit einem guten Kameraschwenk halt eben innerhalb von 20 Sekunden abbilden.
Absolut. Oder schneller. Ne?
Schneller. Ne? Du brauchst ja auch sämtliche Charakterbeschreibungen, die werden ja nicht irgendwie detailliert nochmal, ich meine, du siehst das Bild.
Genau.
Also, ne? Und das allein das ist ja schon eine Kürzung in sich, also aufgrund des Volumens.
Genau, und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch bei Game of Thrones zum Beispiel passiert. Ja. Es gibt einfach Charaktere, die kannst du bedenkenlos bei einer Serie rausstreichen, weil sie die Funktion, die sie in dem Buch erfüllen, du in der Serie durch andere Mechanismen quasi ersetzen kannst. Mhm. Ne? Wenn Figuren nur auftauchen, um dir einen Teil des Lore der Welt zu erklären, kann das ja auch jemand machen, der bereits in der Szene drin ist. Mhm. Dann musst du da nicht noch jemand extra für auftauchen lassen.
Ja.
So, oder keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel, so dass diese Welt auf einer zerbrochenen modernen Welt besteht, sozusagen, zeigt man einfach dadurch durch diesen Szenenschnitt so, hey, Moment mal, da ist ja mehr an dieser Welt, als man denkt.
Hm.
Und das lässt ja auch so ein Mysterium zurück.
Ja.
Genau.
Ja, das... Also, ihr habt immer gesagt, ich werde es mir gerne angucken. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ja. Aber ich gucke es mir dann an, wenn es dann Richtung Weihnachten halt komplett
wenn die erste Staffel da ist, ja.
Dann kann ich das in meinem Tempo gucken, wie ich das möchte oder wie wir das möchten. Finde ich einfach angenehmer, als dann immer zu warten. Habe ich keine Lust drauf.
Ich glaube, da haben die Hersteller dieser Serie an einigen Stellen die große Herausforderung, dass es halt eine Buchserie ist mit einem riesigen Fandom.
Mhm.
Das ist eine der meistgelesenen Fantasy-Serien weltweit. Muss man dazu sagen. Ja,
kann sehr gut sein.
Ne? Also tatsächlich ist es eine der, also gehört irgendwie in die Top 5 mit rein. Ne? Und teilt sich quasi, streitet sich um die Plätze mit Größen wie Herr der Ringe. Muss man dazu sagen. Ne?
Ja.
Und dann leidet es noch ein bisschen darunter, dass Amazon sich gleichzeitig die Herr der Ringe-Serie und noch dann das Wheel of Time quasi vorgenommen hat. Dann fühlt es sich halt so ein bisschen manchmal so an, als wenn quasi das B-Team zum Wheel of Time geschickt wurde und man dann den Herrn der Ringe nochmal ein bisschen melken will. Ne? Also, wer weiß.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das sind alles
genau.
Strategische, kaufmännische Entscheidungen, dass man die Lizenz erwirbt, guckt, macht.
Richtig.
Jetzt durch Covid natürlich auch noch einige Einschränkungen oder auch Verzögerungen hat. Ich gehe nicht davon aus, dass es ursprünglich so geplant war, dass die beiden Serien quasi konkurrierend zueinander laufen.
Nee, Wheel of Time sollte früher anfangen.
Genau, und soweit ich weiß, ist Herr der Ringe-Serie für Anfang nächsten Jahres geplant, also Anfang 2020.
Löst sich quasi dann ab, ne? Also das heißt,
genau,
Wheel of Time ist quasi dann durch, die erste Staffel.
Ich kann mir vorstellen, dass es eine gute Wirkung untereinander hat, wenn ich Wheel of Time mir angucke, dass ich dann vielleicht auch sage, Mensch, ich habe vorher gar nicht so richtig mit Fantasy zu tun gehabt.
Aber das hat mir gefallen.
Ich gucke mir jetzt mal den Herr der Ringe an. Ne?
Ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe, also ich bin ja auch nur, gehöre nur auch zu dieser komischen Buch-Fanboy-Reihe und habe ja auch zu Brandon Sanderson darüber gefunden und das Komplettwerk von dem gelesen. Also es ist, man könnte sagen, das Wheel of Time, Herr der Ringe, das sind so zwei der sieben großen Weltwunder der Fantasy.
Ja, ist natürlich auch eine schöne Architektur dahinter.
Genau. Wo kriegen wir immer diese Goldmoderationsbrücken her? Die bezahlen wir teuer.
Meister der Improvisation.
Genau.
Ja, mein Ding ist heute quasi Seven Wonders Architects.
Ja.
Letztes Mal war es noch in derselben Woche rausgekommen, jetzt ist es schon 2 Wochen draußen.
Und wir haben es auch tatsächlich an dem Tag, an dem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ganz frisch gespielt, direkt davor. Genau,
wir haben es auf dem Bodenspiel ein paar Mal gespielt.
Ja.
Ich habe jetzt auch ein paar mehr Meinungen quasi dazu. Das ist jetzt ganz schön, das fließt jetzt natürlich alles mit ein.
Ja.
Kurze Zusammenfassung, Seven Wonders, die ursprüngliche Fassung kam vor circa 10 Jahren raus. War sehr gehypt, weil es in sich quasi auch viele neue Mechaniken hatte oder Mechaniken neu zusammengeführt hatte.
Genau, das gleichzeitige Spielen, das viele Spiele nicht haben,
ist genau.
Halt so ein zentrales Thema.
Dann hast du ein rotierendes System, also du hast keinen Deckbilder, du hast quasi Karten, die du auf der Hand spielst und danach dann deinem Nachbarn weitergibst.
Was
und zwar eine Draft-Mechanik. Genau, ja. Und zwar je nach Runde, entweder links oder rechts, sodass es dann auch alles ein bisschen abwechselt.
Du guckst genau, welche Karten, welche will ich diese Karte spielen, weil ich sie jetzt spielen will? Oder spiele ich diese Karte jetzt, weil ich es meinem Nachbarn nicht gönne?
Ja.
Oder weil ich Angst habe, dass der Übernächste die kriegen könnte, genau. Weil der Nächste sie bestimmt nicht spielen wird?
Ja.
Also das ist schon...
Ja. Und je nach Erweiterung hast du dann halt noch ein paar mehr Mechaniken drin, dass du noch Punkte generieren kannst für Dinge, die andere Leute gemacht haben oder dir dann irgendwie mit Krieg quasi auf die Mütze hauen kannst.
Aber das ist ja das alte
Serien. Genau. Dann gab es noch die Duell-Variante, die waren dann halt wirklich ausgewählt für zwei Spieler. Da wurden dann schon so ein paar Sachen quasi aufgewertet in ihrer Bedeutung oder... quasi verändert, sodass sie ein bisschen flexibler waren, zum Beispiel die Wissenschaft. Und aus diesen zwei Sachen wurde jetzt im Grunde genommen die Architects geworden.
Mhm.
Ist auch wieder 2 bis 7 Spieler.
Ja, das ist großartig, weil es wenig Spiele gibt, die so schnell funktionieren und so viele Spieler gleich quasi an den Tisch bringen können.
Ihr braucht circa eine halbe Stunde, also können auch mal 20 Minuten sein, aber jedes Spiel, was wir hatten, war nicht über 20 Minuten. Über 30 Minuten, Entschuldigung.
Genau, und ich sag mal, das ist dann halt, wenn du wirklich 6 oder 7 Spieler am Tisch hast. Ne?
Ja, ja, richtig. Eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, man spielt nicht mehr gleichzeitig.
Das stimmt,
das, das ist so ein bisschen das Manko, was ich dabei so ein bisschen habe.
Aber es ist ein kleines Manko.
Es ist ein kleines Manko, aber es ist eins. Habe ich mir so ein bisschen geschätzt. Du hast dein Weltwunder, das suchst du dir aus. Das ist quasi dann auch gleichzeitig ein bisschen Teil deiner Strategie, die du fahren könntest, fahren solltest. Du hast deine 7 Weltwunder-Phasen, hast du dein Weltwunder ausgebaut, ist sofort Spielende.
Ja? Genau, also der Erste, der sein Weltwunder fertigstellt hat, beendet das Spiel.
Genau, du bekommst Punkte entweder über Karten, über Aktionen wie zum Beispiel Krieg. Krieg hat eine viel stärkere Bedeutung als in den früheren Spielen, weil es in den früheren Spielen immer gedeckelt war.
Krieg wird von allen Spielenden ausgelöst.
Ja.
Das finde ich cool.
Ja, absolut. Da kannst du auch schön strategisch vorgehen. Es macht auch dadurch mehr Sinn, sich nicht aus dem Krieg rauszuziehen, wie in den vorherigen Versionen.
Ja.
Weil du da halt kalkulieren kannst, wenn ich jetzt gar keinen Krieg mache.
Genau. Man kriegt halt ein paar Minuspunkte und das war's.
Aber die sind kalkulierbar.
Genau.
Ne? Deshalb kann ich dann zum Beispiel mehr in blaue Karten spielen oder in andere, dann gleiche ich das dann wiederum aus.
Richtig.
Es ist also durchaus eine schöne Variante. Es geht schneller. Sie ist mindestens so leicht, wenn nicht noch leichter zu erlernen wie die anderen Varianten. Über grüne Karten, Wissenschaftsplättchen hast du nochmal Zusatzeffekte. Kannst zum Beispiel dann, wenn du eine Ressource nimmst, noch eine verdeckte Karte dazu nehmen oder sowas in der Art.
Ja, du hast also nicht so eine komplizierte Punkteberechnung, wie das beim klassischen Seven-Wars
ist,
sondern du hast halt wirklich so dieses, du forschst, das heißt, du tauschst wirklich Wissenschaftskarten ein gegen einen Bonus, gegen einen Spielbonus.
Richtig, genau. Hast du eigentlich schön zusammengefasst. Man forscht über das Ziehen von grünen Karten und wenn man eine Variante, also eine gewisse Kombination oder eine gewisse Menge an Karten hat, dann kann man sie gegen Wissenschaftseffekte quasi eintauschen. Und das finde ich total sinnvoll, finde ich auch total schön.
Das ist ein richtig guter Research-Mechanismus. Ich finde es halt vor allen Dingen toll, dass du 3 Optionen immer offen siehst und du aber auch sagen kannst, nee, ich nehme einfach die verdeckte.
Ja, ich nehme die verdeckte genauso.
Und dann gucken wir mal, ach, na nett.
Ja.
Genau. Und das können Siegpunkte sein, das können Spielvorteile sein.
Ja.
Genau, und vor allen Dingen halt so Sachen wie, wenn du eine bestimmte Art von Karten spielst, spielt gleich noch eine.
Ja.
Das ist ganz cool.
Und das Schöne ist, jeder hat halt mit seinem Wunder ein eigenes Kartendeck.
Ja.
Den man sich aber auch gleichzeitig mit dem linken Nachbarn teilt.
Genau, das heißt, man teilt sein Kartendeck mit dem linken und bekommt vom rechten Nachbarn das geteilt.
Genau, und dann gibt es nochmal den verdeckten, also die beiden Stapel sind offen, und dann gibt es nochmal den verdeckten Stapel in der Mitte.
Richtig, der ist cool, ja.
Und
Miau.
Und dann gibt es noch die Mieze, genau, hätte ich jetzt vergessen.
Die Tempelkatze.
Es gibt noch die Tempelkatze. Die Tempelkatze, die geht zu jedem Mal irgendwie hin, der so eine blaue Karte mit einem Tempelkätzchen hat.
Ja.
Und weil Tempelkatzen oder Katzen allgemein ja super neugierig sind, kann derjenige, der die Tempelkatze hat, immer unter den verdeckten Stapel drunter gucken.
Genau. Und kann sich halt entscheiden, aha, will ich die Karte haben oder will ich doch eine andere. Und die bleibt halt liegen. Das heißt, selbst wenn man sie nicht benutzt, weiß man, was der Nächste da ziehen würde.
Genau. Also rundum cooles Spiel, liegt derzeit irgendwie bei 30-35 €.
Das ist ein total, total angemessener Preis. Und wir sind ja immer mal wieder auch dabei, auch Inlays von Spielen zu bewerten.
Genau. Ich war total positiv überrascht, weil...
Großartig.
Es wurde auch gar nicht ausgelobt. Also für mich ist hier sowas hier mitunter ein zusätzlicher Kaufgrund. Ja,
ja, genau.
Die haben alles passgenau in der Kiste drin. Die haben jeden Zentimeter ausgenutzt.
Ja.
Das passt hundertprozentig.
Ja. Naja, ein ganz, ganz, ganz klein bisschen Luft wäre oben noch drauf. Aber,
ja, natürlich.
Aber du kannst halt, was ich halt toll finde... Und das ist ja auch, was ich bei Eclipse großartig fand, in einem ganz anderen Level.
Ja, natürlich.
Aber du nimmst das Wunder, du nimmst so eine kleine Plastikschale mit Deckel und gibst die und dann hat der Spieler alles, was er braucht.
Ja, das ist großartig.
Da ist das Wunder drin, also die Wunderbauteile sind, da ist das Kartendeck drin, in einem Tray.
Mhm.
Also mit so einem kleinen Plastiktray, den man rausnehmen kann. Das heißt, es ist nicht einfach ein Stapel, der auf dem Tisch liegt. Nein, das ist so ein kleines Schälchen.
Ja.
Also so ein wo man auch reingreifen kann und die Karten gut rausbekommt.
Ja.
Da haben sich Designer mal so richtig ausgetobt.
Ja, ja, und das ist total großartig. Das ist auch, soweit ich das beurteilen kann, jetzt hochwertig gemacht.
Genau. Stelle ich mir die Frage, warum nicht auch bei anderen Spielen?
Vielleicht ist das ja ein Trend, der sich jetzt fortsetzen wird.
Ich hoffe sehr. Also auch wieder ein großartiges Rainer Knizia, glaube ich, ne?
Bitte?
Rainer Knizia ist, glaube ich, der Spieleautor, ne?
Ja,
ja, genau. Auch wie bei den klassischen Seven Wonders.
Ja.
Guter Mann, ganz offensichtlich. Gute Ideen.
Tolle Ideen, ja.
Ja. Also,
einfach weiter so.
Genau.
Ich bin selten so, dass ich ein Spiel spiele und mir pauschal eine Erweiterung wünsche.
Ja, von mir kriegt es 7 von 7 Weltwundern als
Bewertung. Ja, das könnte ich so unterschreiben. Ne?
Das ist vor allen Dingen, es ist super anfängerfreundlich.
Ja.
Also du kannst das mit Leuten spielen, die nicht viel spielen. Also das heißt, genau. Ich habe auch schon eine Kritik online gelesen, die sagt, das ist mir zu leicht. So.
Ja.
Kann ich verstehen.
Tatsächlich.
Es ist kein Kennerspiel.
Tatsächlich das, was du sagst, mit es ist zu leicht oder es fehlt so ein bisschen die Raffinesse, das sind Sachen, die ich auf dem Boden spiele, halt eben von vielen Spielern gehört habe.
Genau.
Ja, gebe ich Ihnen recht, aber die sollten dann halt entweder die Duell-Variante oder halt die alte Variante spielen.
Das klassische Seven Wonders, genau.
Da haben sie, na, also die,
das
Schöne ist, Architects ersetzt keine Variante, sie macht es nur anders.
Und ich finde es halt durch den simplen Aufbau, durch den schnellen Aufbau, durch den schnellen Abbau und durch die schnelle Runde ist das eine der Sorten Spiele, die man an einem Spieleabend auspacken kann, wenn vielleicht noch einer fehlt oder so.
Ja.
Man hat einen Spieleabend geplant und es sind noch nicht alle da und der eine sagt, du, ich bin in 20 Minuten, ich steck noch im Stau oder ich muss mal eben ganz kurz in den Supermarkt mir nochmal ein paar Kekse kaufen.
Ja,
dann spielen wir nochmal dann spielt man eine schnelle Runde Architects.
Ja.
Und hat die wieder eingepackt, bevor die andere Person da ist.
Genau.
So, und hat aber schon mal was Tolles gemacht.
Ja. Ich kann mir das auch ganz hervorragend als kleinen, netten Absacker irgendwie vorstellen.
Ja, total.
Na?
Ja, oder so.
Genau. Ja, du hast ein großes Spiel gespielt. Jetzt hast du meinetwegen bis 11 Zeit geplant. Jetzt ist meinetwegen kurz nach 10.
Mhm.
Normalerweise, ich gehe nach Hause. Lohnt sich nicht, was so anzufangen.
Ja.
Bei Seven Wonders Architects, ich kann damit planen mit meiner Zeit.
Ja, genau.
Kann ich auf den Tisch bringen, spielen, einbauen. Das ist alles kein Stress, alles kein... Ne?
Ist auch eine schicke Packung. Also selbst das, ne? So ein schickes Weißes. Leicht Pergamentweiß. Und
ja, es hatte mich so ein bisschen an so eine Marmorsäule erinnert.
Ja, es hat was Antikes.
Es hat was Antikes, genau.
So was im ganz positiven Sinne mit so leichten Verzierungen, genau. Da hat aber Seven Wonders Architects ein schweres Erbe antreten müssen für die anderen Seven Wonders Sachen und konnte das auch ganz gut bewältigen, glaube ich.
Ja. Es ist quasi eine Ära.
Eine Ära, ein Legacy, ein.
Genau.
Genau. Also Seven Wonders Architects hat natürlich keine Legacy-Funktion. Keinerlei.
Nein, natürlich nicht, aber es ist aufeinander aufbauend.
Richtig. Und es gibt viele Spiele, die haben Legacy-Funktionen.
Genau, womit wir wieder eine Überleitung zum Hauptthema hatten.
Richtig, genau. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Legacy-Spiele oder Spiele mit Legacy-Funktionen. einmal spielbare Spiele, Dinge, ja. die sich verändern mit dem, wie man es spielt, aber auch.
Genau. Ne? Also, wie gesagt, einmal ist der Legacy-Faktor und einmal ist der Einmal-Spiel-Faktor da.
Genau.
Da müssen wir halt ein bisschen abgrenzen, weil es gibt ja einmal diese klassischen Exit-Games, wo das Verwenden der Materialien, Knicken, Stechen und so weiter halt eben Teil des Spieles ist.
Ja. Genau, wo du halt das Spielmaterial vernichtest, in Anführungsstrichen, während du das Spiel spielst, um das Spiel zu erfüllen.
Genau. Das heißt, du zahlst da roundabout 10 Euro. Für die 10 Euro kriegst du dann halt eben das Spiel. Das spielst du dann halt mit, weiß der Geier, mit irgendwie 2, 3, 4, 5 Leuten. Hast eine Stunde Spaß vielleicht.
Ja.
Ne? Ich bin nicht so überzeugt von den Exit Games, weil die Art und Weise der Logik einfach nicht für mich nachvollziehbar ist. Also
es ist manchmal auch nicht in Anführungsstrichen logisch. Da sind wir vielleicht auch viel zu viel Rollenspieler. Weißt du, was ich meine?
Ja, es kann sein.
Weil wir uns tatsächlich Gedanken über die logischen Handlungen der Figuren machen.
Ja.
Und man diese Exit Games viel gamistischer angehen muss. Also viel mehr auf das Spiel als Spiel bezogen, als auf die Story an sich.
Ja, ist richtig. Ja,
also das ist halt das. Und ich glaube, da gibt es eine bestimmte Kategorie von SpielerInnen, die da draußen, die genau das so machen. Und das ist dann auch die richtige Form von Spielen. Ne?
Also, ja, mit Sicherheit.
Also gehen ja weg wie
warme Semmeln. Ja, ja. die Exit Games, die haben halt wirklich eine große Nachfrage. Ich habe noch welche bei mir OVP zu Hause liegen und ich habe keinen Grund, die zu spielen. Die machen mir keinen Spaß.
Also diese Art von Spielen mag ich dann lieber in Form der Unlock-Games.
Ja.
Das sind ja so dann die Kartenvarianten mit einer App dazu, wo du dann eine Zeitmess-App hast und wo du aber auch irgendwie Hinweise eingeben kannst teilweise. Die mittlerweile auch so weit sind, dass du teilweise Rufnummern, also Telefonnummern anrufen musst und so weiter.
Ja.
Also die auch so in diese Meta-Ebene gehen, finde ich ja prinzipiell gut. Mit dem großen Vorteil, du machst keine Spielmaterialien kaputt.
Ja.
Finde ich bei, also weil gerade explizit bei diesen Exit-Games, die kannst du exakt einmal spielen.
Ja.
Und diese Unlock-Games kannst du halt selber auch für dich nur einmal spielen, weil dann hast du dieses Mysterium gelöst. Du kannst dir danach aber weitergeben, kannst dir mit anderen Unlock-Spielern tauschen.
Genau.
Da gibt es einen richtigen Tauschmarkt für.
Ja, nee, finde ich auch, also per se finde ich das gut. Das ist ja eine schöne Entwicklung. Ne?
Ja.
Da fahren wir halt noch quasi mehr oder weniger entstanden aus den Exit Games die Adventure Games.
Genau, die Adventure Games, ja.
Die finde ich halt auch wieder aufgrund dieser Logik-Variante, finde ich sie persönlich doof, weil sie entsprechen halt nicht einer nachvollziehbaren Logik für mich. Das ist wahrscheinlich auch wieder der Faktor des Rollenspielers dahinter.
Keiner narrativen Logik. So.
Richtig, richtig. Ne? Ja. Also du musst dann einfach Dinge machen, weil es der Autor oder wie auch immer quasi als die logische Variante für den, ich sag mal, Autonormalspielerinnen.
Es gibt einen Weg.
Es gibt... Nein, okay.
Es gibt schon
verschiedene Wege.
Du kannst
auch verschiedene Lösungen angehen. Ja,
klar.
Viele Sachen sind aber einfach auch in der Reihenfolge nicht sinnvoll. Also wenn du, ich weiß noch, wir waren in irgendeiner Schlucht oder sowas, in so einem Kartentableau und mussten da dann irgendwie was machen und wir hatten eigentlich 2, 3 Gegenstände, die 100-mal besser geeignet wären, um das Rätsel in Anführungsstrichen zu lösen, ohne es auch zum Beispiel kaputt zu machen, allein von der Logik her.
Naja, klar. Ja,
als das, was wir effektiv dann nachher suchen mussten. Und ich bin dann auch wirklich mit diesem Rätselbuch quasi dann da durch, weil Steffi und ich einfach nicht auf diese Lösung gekommen sind. Und das ist auch so, das ist so dieser Haken, den ich auch bei klassischen PC-Adventures habe.
Ja,
das ist... Ich kam damit noch nie zurecht. Das haben mir die nie Spaß gemacht.
Ja, es fehlt halt, und das ist halt, da sind wir halt dann wieder die Rollenspieler, die kreative Idee, hey, wäre doch voll geil, ich habe hier, guck mal, wir kommen jetzt nicht aus der Schlucht raus, aber ich habe eine Leiter. So.
Mhm.
Und der Designer hat aber die Leiter nicht vorgesehen.
Genau, und, weil er nicht damit gerechnet hat, dass jemand zu diesem Zeitpunkt die Leiter schon hat, weil er vielleicht irgendwo links gegangen ist, wo alle anderen vielleicht rechts gehen sollten.
Genau, ja. Ne? Oder ist irgendwo durchgeglitscht oder was weiß ich was. Egal, aber genau. Oder man hat halt durch irgendeinen Fehler diese Leiter bekommen schon und hätte sie gar nicht haben dürfen. Was weiß ich.
Na?
Ist ja auch egal. Aber einen starken Kontrast dazu bieten meiner Meinung nach trotzdem Legacy Games.
Richtig.
Wo du auch Spielmaterialien vernichtest.
Ja, gehört dazu.
Es gehört dazu. Aber du spielst es nicht einmal, sondern eben genau dieses Legacy-Erbe. Ja?
Ja.
Sondern du erbst im Grunde genommen in weiteren Spielrunden die Dinge, die in den vorherigen erarbeitet oder auch verloren wurden. Also auch richtig, im positiven genau. Wie im negativen Sinne.
Ja, das hat halt immer gewisse Vor- und Nachteile. Also eines der ersten oder das erste, was ich als reines Legacy-Spiel kenne.
Ja.
Vielleicht habt ihr da draußen noch eine Ergänzung für mich, aber ich kenne halt nur das Risiko Evolution. Das ist so, ich meine, rund um 2010 rausgekommen. War damals sehr, sehr gehypt. Ich habe es mir geholt. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der es dann auch wirklich andauernd mit mir, also als Kampagne quasi dann auch spielen möchte.
Ich erinnere mich total daran, dass da ein richtiger Aufschrei durch die Brettspielgemeinschaft geht. Da muss man Dinge aufs Brett kleben.
Ja, die bleiben dann
die
da.
Die bleiben da. Ja. Man macht das Brett kaputt.
Man macht das Brett kaputt. Man klebt da Dinge draus, man zerreißt Karten.
Was?
Du hast in der Box hast du dann auch nochmal quasi verschlossene Boxen.
Ja.
Die sind dann halt verschlossen. Und du kriegst dann halt je nach Spielabschnitt, je nach Generation, je nachdem, was passiert ist. Also sind dann so Fragen am Ende der Spielrunde, wurde eine Atombombe gezündet? Wenn ja, machen Sie das Plättchen auf und lesen Sie da und da weiter. Ja. Oder du hast auch quasi Regelerweiterung in dem Regelheft.
Ja.
Also das ist jetzt nicht speziell auf Risiko, das ist auf ganz viele andere Legacy-Spiele auch gemünzt. Bei Pandemic zum Beispiel, also ich habe Season 1 und Season 2 gespielt, da hast du im Regelheft, ich sage jetzt mal, ungefähr ein Drittel frei.
Krass, ja.
Und du kriegst über das Spiel, kriegst du quasi Regelerweiterung als Kleber.
Ja.
Das heißt, du weißt am Anfang noch gar nicht, was du vielleicht mal können kannst. Ja?
Ja, das ist ja das Spannende. Ne?
Also das heißt, du kannst dich auch selber nicht spoilern, was ich sehr cool finde.
Ja.
Das Spiel erweitert sich, das heißt, du lernst auch die Regeln quasi immer Stück für Stück, was auch eine geringe Einstiegshürde ist.
Ja.
Ja?
Du hast halt narrativ und im Gegensatz zu anderen, ich sag mal, seriellen Brettspielen, wo du einfach nur eine Variation dadurch hast, dass die Karten anders gezogen werden oder ne, also es gibt ja, klar, natürlich, ich meine, wenn ich jetzt Spiele wie Terraforming Mars betrachte, die Rekombination der Karten sorgt immer dafür, dass du einen anderen Spielverlauf hast, aber du weißt, welche Karten drin sind irgendwann, du hast irgendwann so einen groben Überblick, was ungefähr drin ist, du weißt ungefähr, was die Konzerne alle können und es gibt keine Überraschungen mehr.
Ja, das stimmt.
Also, ne, sondern es ist dann dieses klassische, okay, der Spieler da drüben hat jetzt seine Energieproduktion um eins erhöht.
Ja.
So, das ist ein Mechanismus, den kennen alle. Es kommen vielleicht mal irgendwann durch Erweiterung andere Karten dazu und manchmal auch vielleicht auch noch andere durch Erweiterungen dann andere Mechanismen, aber das ist was anderes, als das im Spiel schon verarbeitet zu haben. Ich finde die Idee großartig.
Also bei Pandemic ist es zum Beispiel so, das erste Spiel ist quasi wie das normale Spiel.
Ja.
Ja. Und es geht dann aber weiter, dass der Virus halt eben, ein Virus ist konstant. Den merkst du nicht aus.
Okay, krass.
Und der breitet sich dann aus. Über die ganze Welt. Ist gerade irgendwie ein scheiß Beispiel in der Covid-Zeit.
Ja, aber ist ein bisschen surreal, aber vielleicht hätten die die Politiker das Spiel mal spielen sollen.
Und dann, pass auf, dann gibt es Forschungszentren und es gibt dann nachher quasi so Möglichkeiten, Leute zu impfen. Und wenn du das richtig ausfühlst, dann wird alles ein bisschen besser.
Was? Wie? Wenn die Leute geimpft sind, wird es besser?
Ja.
Was? Oh Mann.
Ne? Ja.
Krieg ich Mittwoch meinen Booster, aber.
Ja, ne? Glückwunsch. Ich darf noch nicht.
Du darfst noch nicht. Ich darf seit Sonntag.
So, aber das ist halt ein Spielmechanismus, der zu einem Legacy absolut passt, der würde halt in einer Standard-Edition, in einer seriellen Variante, wie du es jetzt eben genannt hast, würde es einfach nicht passen, weil es den Rahmen komplett sprengen würde.
Richtig.
Ja? Und im Legacy ist es auch so, es kann sein, dass Fähigkeiten deines Teams, deiner Charaktere, die sich im Übrigen auch weiterentwickeln oder je nachdem, was sie erleben, auch vielleicht schlechter werden könnten. Mhm. Ne?
Narben,
genau. Mhm. Also wenn ein Charakter zum Beispiel irgendwo in einer verseuchten Stadt ist oder sowas, dann kriegt er eine sogenannte Narbe und das können auch mal Negativeigenschaften sein, verhinderte, also vermindertes Kartenlimit oder irgendwie sowas, verminderte Bewegung.
Ja.
Und die können auch im schlimmsten Fall positive Eigenschaften quasi überkleben.
Ja.
Ja, weil auch da wird auf dem Charakterblatt hin und her geklebt.
Cool.
Ja.
Gefällt mir grundsätzlich gut. Ich meine, ne, Charakterblatt und so weiter, ich muss dann immer an Gloomhaven denken, das ja auch viele Legacy-Elemente benutzt.
Ja.
Es ist kein klassisches Legacy-Game, kann man so sagen. Es hat aber sehr, sehr viele Elemente davon.
Aber du spielst es doch effektiv auch nur einmal.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt, wie für viele Legacy-Games, gibt es auch da Removable-Optionen, wieder entfernbare. Aber naja, das ist jetzt.
Hand aufs Herz, wer spielt es denn nochmal?
Richtig.
Also,
ja, genau, ja, vor allen Dingen ist es bei Gloomhaven ja auch so, dass du ja auch mit Pranke des Löwen noch eine Erweiterung hast,
richtig,
und du noch weitere vier neue Charaktere drin hast und so weiter und so fort. Und du hast ja, du startest ja mit einem bestimmten Kontingent an Charakteren und du siehst ja schon in dieser riesigen, gigantischen Gloomhaven-Box, dass da noch viel mehr Charaktere sind. Die Charaktere sind ein Legacy, die musst du freischalten sozusagen. Dann musst du, kannst du dir Orte freischalten. Hm. Die Karte wird beklebt Stück für Stück. So ein bisschen wie im Computerspiel, du klebst dir Achievements drauf.
Ja, ja.
Großartig. Also das, und es ist halt, viele Legacy-Games haben ja so wie Pandemic einen Start und ein Ende.
Ja.
Ne? Also wo klar ist, hier ist quasi das erste Spiel und du kannst dann entweder eine fixe Anzahl von Spielen bis zum Ende oder halt je nach Storyverlauf mehr oder weniger. Ne? Also es kann halt sein, dass es schneller vorbei ist oder vielleicht noch eine Runde länger dauert. Und bei Gloomhaven ist es halt so, die Legacy wird immer erweitert.
Ja.
Ne? Also ne, ich sag mal so, wenn du jetzt mit dem klassischen Gloomhaven, mit dem Content komplett durch bist, nimmst du halt noch die Pranke des Löwen dazu. Und ich bin mir sicher, so wie ich Feuerland kenne und den ursprünglichen Hersteller, dass da weitere Erweiterungen kommen werden. Und beziehungsweise Frosthaven.
Genau,
Frosthaven. Als nächstes Spiel dann.
Das ist die 2.0-Variante quasi. Genau. Damit wird es weitergeben. Die machen dann auch eine schöne Vorbestelleraktion. Der englischsprachige Kickstarter, der war, wie zu erwarten, äußerst erfolgreich.
Ja.
Es wird aber keinen Kickstarter geben, sondern eine Vorbestelleraktion und über die Vorbestelleraktion könnt ihr auch bestimmen, was quasi in der Box mit drin ist.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Feuerland auch einer der Spieleverlage, die da wirklich großartige Sachen machen.
Die machen qualitativ hochwertiges Material. Mhm. Die Spiele kosten alle eine Mark mehr.
Klar, ich meine Gloomhaven 150 Euro, glaube ich. Ne?
Ja, je nachdem. Also du hast bei Gloomhaven halt auch so Schwankungen. Ich habe es auch schon mal für 120 gesehen. Ja,
klar.
Es kommt dann auch immer ein bisschen drauf an. Vielleicht hat man auch mal Glück, dass man irgendwo
Black Friday Sale erwischt.
Ja, irgendwie sowas. Mal Prozente hier, Prozente da. Wobei ich halt auch gerade bei Feuerland sage, kauf es bei Feuerland direkt.
Ja.
Es ist einer der deutschen Verlage, die mir wirklich sehr sympathisch sind. Ihr kriegt quasi so Feuerland-Punkte. Und für die Feuerland-Punkte könnt ihr euch dann Promos, die ihr halt eben beim Verlag sonst nur kriegt.
Das klingt ja wie Schwerkraftpunkte.
Schwerkraftpunkte.
Oder Leichtkraftpunkte.
Ja. und dafür könnt ihr euch dann halt eben anderes Material da einfach mit der nächsten Bestellung zu holen. Und das finde ich einfach geil.
Ich kenne es halt auch von Terraforming. Und da hast du dann halt Promokarten, die du einfach bestellen kannst für diese Punkte. Die Karten an sich wären ein bisschen teuer, wenn du sie für Geld bestellen würdest. Würde ich halt nicht machen, weil die halt wirklich dann sackteuer sind.
Fünfer oder so, ne?
Fünfer für eine Karte finde ich halt ein bisschen hart. Aber wenn ich die quasi dafür, dass ich vorher Bestellung gemacht habe, einfach dann für meine Punkte mit reingelegt kriege, dann ist das völlig in Ordnung.
Ja. Ich denke, die haben das auch einfach nur in den Shop mit integriert, damit es auch inventurmäßig festgehalten werden kann. Und damit
gute Gründe dafür.
Und damit du im Zweifelsfall auch einfach sagen kannst, so, ich möchte jetzt bitte haben.
Genau, ja. Ich will die einfach haben. Ich habe keine Punkte, ich habe gerade nichts anderes bestellt, ich will aber diese Karte haben.
Ja.
Nee, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ist ja völlig okay. Und funktioniert ja auch. Ne?
Ja.
Genau.
Ich bin halt mal gespannt bei Feuerland. Es gibt auch noch einen Klong. Klong Legacy.
Oh, Klong Legacy?
Klong Legacy, ja. Ist,
das ist interessant.
Verhältnismäßig neu.
Ja.
Und Klong, ich habe Klong nie gespielt, aber alles das, was ich gesehen habe, reizt mich einfach dazu, es mal zu kaufen, zu spielen und so weiter.
Ja.
Es gibt unheimlich viel davon. Es geht eigentlich darum, dass du eine Runde Diebe spielst, die halt irgendwo zum Beispiel einen Schatz klauen. Es gibt eine Variante mit Pyramiden und mit klassischen Fentelalter. Es gibt eine Klong in Space Variante, also so eine Science-Fiction-Variante. Du hast so ein bisschen Deckbuilding-Variante dahinter und ja, also
es und dann halt auch als Legacy-Variante.
Und dann nochmal als Legacy-Variante. Kann ich jetzt, wie gesagt, noch nicht so. Also ich habe da nicht viel dazu gefunden. Aber ich glaube, ich will es schon haben. Ja. Aber es ist nur die Frage, wann ich es haben will.
Ja, ja genau. Und Legacy ist halt, hat halt große Vorteile, dadurch, dass das Narrativ des Spiels sich verändert, hat aber auch einen gewissen Nachteil, weil du brauchst immer eine feste Gruppe.
Ja, du solltest eine feste Gruppe haben.
Also sollte man haben.
So. Ne? Es kommt wirklich darauf an, weil ich halte im Größten oder im Großen und Ganzen halte ich Legacy-Spiele schon für Expertenspiele.
Ja.
Bis auf ein paar Ausnahmen. Es gibt jetzt zum Beispiel auch von Matikoro
Legacy,
Legacy-Variante. Die wurde dahingehend sehr oft kritisiert, weil sie als viel zu einfach und zu simpel gehalten wurde. Wo ich halt sage, ja, ist korrekt, aber genau deshalb ist es zum Beispiel auch einfach mal für einen Familienabend quasi tauglich.
Ja, naja, und ganz ehrlich, als Einstieg in diese Legacy-Thematik ist es doch super, weil wenn ich noch keinerlei Erfahrung damit habe, dann kaufe ich mir halt ein Machikoro Legacy.
Warum denn nicht? Also ich habe es damals gekauft, als es rauskam, weil ich fand die Idee toll. Ich mag Machikoro, weil das auch ein tolles, relativ schnelles Spiel ist.
Ne? Ist halt auch eins dieser klassischen Absacker oder eben Einstiegsspiele, mit denen man einen Spieleabend gut anfangen kann oder einfach mal ein Stück Zeit überbrücken.
Genau. Und die Variante als Legacy, ich fand das schon immer cool. Du baust ja etwas auf.
Ja.
Und dann kannst du quasi im nächsten Spieljahr quasi dann einfach da drauf, was du hast, nochmal weiter aufbauen.
Ja.
Und wenn ich recht entsinne, dann geht es darum, seinen Freizeitpark quasi aufzubauen.
Ah, okay. Ja, witzig.
Und dann beginnst du und baust das halt immer weiter aus und kannst dann natürlich so ein bisschen deine Mitspieler quasi behaken, weil jeder sein, und da geht es dann halt den anderen nicht zu weit.
Es ist halt ein bisschen, also Machikoro ist ja generell so ein bisschen SimCity-Multiplayer-mäßig.
Ja, genau.
Genau. Bei mir neu, oder ich hoffe dann auch demnächst irgendwann mal ankommt, das ist eigentlich angekündigt für Anfang nächsten Jahres, das ist das Quartal, Stellaris.
Ja, das ist ja auch eine Variante des Legacies.
Das ist eine Variante des Legacies. Sie bezeichnen das als Infinite Legacy, weil du keine Beklebung oder Zerstörung hast. Das heißt, du zerreißt keine Karten, beklebst keine Map oder sowas, sondern du spielst festgelegte Runden und wenn deine Zivilisation ein bestimmtes Level noch nicht erreicht hat am Ende der Spielrunde, dann kannst du sie in einen Saver packen, also in Safe packen quasi und kannst sie beim nächsten Mal wieder rausholen.
Ja.
Das heißt, du kannst die nächste Runde dann auch mit anderen Spielern starten.
Ja.
Du spielst dann deine bereits quasi irgendwie so ein bisschen fortgeschrittenere Zivilisation. Das soll wohl im Balancing gut funktionieren.
Mhm.
Also auch wenn du dann schon irgendwelche Techs hast und so weiter und so fort, muss das irgendwie ja funktionieren. Und wenn die Zivilisationen dann durch sind quasi, dann nimmst du sie und dann werden sie zu den gefallenen Reichen, die es bei Stellaris und Computerspielen ja auch gibt, also zu so quasi hochtechnologischen Zivilisationen, die ihren Zenit überschritten haben und dann nur noch so als NSC-Gegner dastehen.
Ja.
So die Ancients quasi.
Mhm. Ja,
also ich bin gespannt. Also ich bin höchstgradig gespannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Eclipse ablösen kann oder ergänzen kann oder ob es was ganz, ganz anderes ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es halt als jemand, der sehr gerne das Computerspiel Stellaris gespielt, gebackt und hoffe, dass es nicht nur diesen klassischen Kickstarter-Shiny-Effekt hat.
Ja, so, das ist ein bisschen schwierig immer, ja.
Ja, weiß. Man wird dann mit so viel Zeugs beschmissen. Also dieses, ja, wir schmeißen noch 100.000 Minis und noch hier das. Und da gibt es dann so dieses Ding, ja, und es gibt die Eurogames, ja. Mhm. Die sind dann nicht so viel Zeugs und nicht so viel shiny und nicht so bling bling, sondern geile Regelmechaniken und ein bisschen dezentes Artwork, ja. Eclipse, ja, als Beispiel, ist halt ein wirklich sehr, sehr schlankes Eurogame, was das angeht, weil im Gegensatz zu dem Vergleich, komme jetzt gerade nicht direkt drauf, aber halt andere 4X-Games, ja, es ist schlank. Also im Vergleich zu anderen 4X-Games ist es wirklich schlank und elegant. Es ist sehr finnisch, hat man ein Brettspiel, die sagen gesagt, es ist sehr finnisch, so sehr, sehr elegant gelöst sozusagen. Ja. Also es ist, es kommt nicht mit unnötigen Dingen daher. Mhm. Es ist nichts Unnötiges daran.
Ja, ich bin nur gespannt, wann es dann mal auf den Tisch kommt.
Ja.
Das ist nämlich auch so ein bisschen der Nachteil an den Legacy-Varianten.
Richtig.
Das spielst du halt mal nicht eben so. Ne? Ja.
Wobei das Versprechen von Stellaris ist, dass es 2-Stunden-Runden sind.
Es liegt nicht an der Runde, es liegt auch wieder an der Terminvergabe. Ne?
Ich weiß.
Es hat man im letzten quasi nicht richtig aufgenommen, dann ja auch schon gehabt.
Ja.
Meine Brettspielrunden setzen sich in der Regel aus Rollenspielern zusammen. Oder also, ne, weil Brettspieler auch Rollenspieler sein können und umgekehrt und wie auch immer.
Das geht,
das ist kompatibel untereinander, das ist verrückt, ne?
Ja, Wahnsinn.
Und deshalb blockiere ich mir quasi die Termine damit. Ne?
Ja.
Und jetzt kommt ja noch aufgrund dieser verfickten Covid-Situation, lasst euch impfen, Leute. Ich muss die Leute an den Tisch bringen. Ne?
Ja, und genau, also ich habe ja zumindest für mich zwischendurch als Notlösung den Tabletop-Simulator gefunden, das ist ja nicht so dein Ding.
Da kannst du speichern, ja, ich weiß.
Ich weiß, kannst du speichern, das ist ganz cool, aber ich spiele auch um Längen lieber am Tisch.
Ja.
Und freue mich, wenn die Leute dann da sitzen und ja, genau. Wir sind hier übrigens nur ein 2G-Haushalt, ne?
2G Plus, wir haben uns vorhin extra noch getestet.
Ja, wir sind auch 2G Plus und auch getestet, ja. So ist
das. Das ist der Weg.
Das ist
das. Ne? Ja, wenn wir die Sache hier nicht hinkriegen.
So wie in Legacy Games werden auch diese Zeiten ein Erbe bei den nächsten Generationen hinterlassen. Ich hoffe, dass die Aufkleber, die wir auf dem Tisch der Realität hinterlassen, was ein Bild, positive Aufkleber sind und nicht nur negative. Wobei ich gerade ganz, ganz viele Dinge sehe, die eher in die andere Richtung gehen. Und ja, schauen wir mal.
Ich hoffe aufs Beste.
Genau.
Unser Hobby können wir auf jeden Fall weiterhin, wenn nicht persönlich, dann digital weiterführen.
Ja.
Ich habe gerade so ein bisschen meine Abneigung gegenüber dem Online-Rollenspiel quasi so ein bisschen abgelegt.
Das ist schön.
Ich hatte letztens eine Alien-Runde.
Ah,
oder es war quasi eine Alien-Abenteuer, in 2 Sessions verteilt.
Ja.
Es war sehr stimmungsvoll. Der Spielleiter hat sich aber auch wirklich sehr viel Mühe gegeben, hat sehr viel vorbereitet.
Sehr schön.
Also er war da dann auch sehr geübt und es war ein total schöner Flow drin. Es war so ein bisschen ein Horror-Aspekt mit drin. Hat mir sehr gut gefallen, will ich einfach nur sagen.
Mhm.
Wir haben es abgeschlossen und also ich habe es denen nicht gesagt, ich plaudere jetzt quasi aus dem Nähkästchen. Eigentlich hätte ich denen am liebsten gesagt, so ich krieg das zeitlich jetzt gar nicht mehr hin und so weiter.
Aber
das war so schön und toll und auch so mit sympathischen Menschen, dass ich gesagt habe, ich will mit denen einfach weiterspielen. Ich möchte das auch digital. Also ich war dann auch ein bisschen von mir selber überrascht.
Ja.
Also Leute, die Message ist, gebt Sachen, die ihr vielleicht am Anfang mal nicht mochtet, auch einfach mal wieder eine zweite und dritte Chance.
Richtig.
Vielleicht liegt es an dem System, vielleicht liegt es an den Mitspielern oder an der aktuellen Tagesform oder wie auch immer.
Gibt so viele Gründe.
Ja, es ist so.
Genau.
Ne? Also wir haben auch zum Beispiel erst um 20 Uhr angefangen, wo ich dann schon am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Mensch, 20 Uhr ist total spät und hin und her.
Ja.
Und jetzt sage ich mir, gerade jetzt auch mit Kind und alles, ja, und auch Arbeit und allem, was dazu kommt, dass ich mir denke, 20 Uhr ist so super entspannt.
Ja. Ja?
Du kannst alles vorher smooth hinkriegen. Du kannst sogar noch eine halbe Stunde auf dem Sofa sitzen oder genau, wie auch immer.
Und das, ja, gerade bei Online, ne? Du, ja, musst nirgends hinfahren.
Super.
Wenn ich überlege, wir haben letztens eine Spielrunde gehabt, extern, ich musste eine Dreiviertelstunde fahren, wir haben 18 Uhr angefangen, es war so
super stressig.
What the heck? Ja. Wie haben wir das früher gemacht? Ne? So, und
ja,
jetzt mit Online, also auch die, meine verbotene Landerunde ist wieder online jetzt.
Ja.
Und das funktioniert einfach. Es funktioniert für alle.
Ja.
Oftmals besser und einfacher. Ich freue mich umso mehr über die Runden, die natürlich auch vor Ort stattfinden können. Aber ja, ich glaube, in Anbetracht dessen, was jetzt so auf uns zukommt, ist das sinnvoll.
Und ich will dir ganz ehrlich sagen, jetzt mal aus grüner Richtung,
ja,
für den CO2-Abdruck,
ja,
ist es viel besser, dass wir das digital machen. Fahrzeiten oder die Fahrt an sich, ne? Also du fährst alles ja in der Regel mit dem Auto oder so. Also
nimmst ja dein ganzes Rollenspielzeugs mit, ne?
Ja, natürlich.
Genau.
Ja.
Also ich bin auch jetzt nach Wolfenbüttel ein paar Mal mit dem Fahrrad gefahren.
Ja.
Aber, ne, also der, aber
klar.
Und innerhalb von Braunschweig kann man auch ganz gut mit dem Fahrrad, aber
ich will das nicht madig reden, nein, aber gerade so, wenn ich an früher denke, dass, ja, du mit 5 Leuten irgendwo hingefahren bist und jeder mit seinem Auto eine, ja, Dreiviertelstunde hin und her gerast ist und dann natürlich wieder zurück.
Ja.
Ja. Und dann hast du irgendwie 3 Stunden gespielt.
Schauen wir mal, was die Ampel an Digitalisierung so bringt.
Och, ja.
Es ist ein FDPler, ne?
Kann nur besser werden, ne?
Verkehr oder? Und digitale Infrastruktur ist an die FDP gegangen.
Dornige Chancen.
Genau. Ja, für die dornigen Chancen da draußen, genau, wollen wir euch auch quasi gar nicht, damit wollen wir euch gar nicht auf den Keks gehen, so, sondern wir freuen uns, wenn ihr uns hört.
Genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht ein paar zusätzliche Impressionen gibt, gerade jetzt, genau, was den Legacy-Anteil angeht. Vielleicht hat jemand auch dazu einfach noch ein bisschen was Ergänzendes zu sagen. Ich finde es ein total interessantes Thema.
Absolut. Gerade zur Geschichte, wenn jemand irgendein Legacy-Game von vor 2010 kennt,
oder sagt uns Bescheid. Before Risiko. Ne?
Genau.
Eigene Erfahrungen nehmen wir gerne mit rein.
Ja.
Ja. Macht euch mal einen Kopf, auch für irgendwelche Themen, gebt uns Feedback.
Mhm.
Und ansonsten schließe ich ab mit, bleibt gesund, passt auf euch auf.
Und spielt weiter da draußen. Und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlassen wollt, könnt ihr das tun. Unter E-Mail.
Per anhaltdurchdiefantastik@gmail.com.
Oder auf Twitter.
Oder auf Facebook.
Oder einfach auf Podigy, da könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen und dann antworten wir euch auch ganz garantiert.
Genau, so machen wir das und bis dahin, bleibt sauber. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.